Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 67 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, der 25. September. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin. Und bei mir ist
Maximilian Amos. Ich bin Jurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Ja, ich bin gerade wieder in Berlin angekommen und jetzt droht hier sozusagen das Ereignis, was für die Rechtspolitik vielleicht das Gewaltigste ist. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es für euch schon gelaufen. Die Rede ist von der Wahl von 3 Richtern bzw. Richterinnen zum Bundesverfassungsgericht. 120 Minuten werden die MdB heute Nachmittag um 16.20 Uhr Zeit haben, um darüber abzustimmen. Politisch war das der wahrscheinlich größte Fehlschlag der Merz-Koalition bislang. Friedrich Merz selbst ist in den Umfragen hart angeschlagen. Es geht um die abgebrochene Wahl von Frauke Frosius-Gersdorf.
So FBG, auf den Namen gesagt,
jetzt geht er doch mal schnell. FBG. Also, die FBG-Affäre geht jetzt hier ein bisschen zu Ende. Jetzt stehen in Rede an Katrin Kaufhold, Professorin für Staatsrecht an der Uni München, Günter Spinner, ehemalig Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts, jetzt Vorschlag der Union. Und, das ist am Montag vom Richterwahlausschuss vorgeschlagen worden, Sigrid Emminger, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Frau Kaufhold wird wohl Vizepräsidentin werden und damit Nachfolgerin von Doris König in dieser Funktion und als Senatsvorsitzende auch, aber nicht als Richter-Nachfolgerin, denn Frau Emminger wird auf Königs Richterposten nachfolgen. Und damit kann sie dann in 5 Jahren auf Habert nachfolgen, was natürlich ein bisschen heikel sein könnte, denn die AfD hat mit Frau Kaufhold ja ein erhebliches Problem, darauf kommen wir noch zurück. Und sie wird dann eben Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts werden und damit das Gesicht von Karlsruhe. Am Freitag ist dann noch eine Wahlrunde im Bundesrat und dann ist die Kuh hoffentlich vom Eis.
Ja, wenn nicht, also wenn die Linken mitspielen, das war ja immer die Voraussetzung, ne, dass, weil CDU, SPD und CDU, CSU, SPD und Grüne ja zusammen eben nicht die nötige Zweidrittelmehrheit haben. Aber ist es so, machen die jetzt brav mit, die Linken?
Ja, also die Linken haben es den Abgeordneten der Fraktionen freigestellt, also den Fraktionszwang aufgehoben. Die können nun also machen, was sie wollen. Es sieht wohl ganz gut aus. Jens Spahn jedenfalls hat sich in einer Talkshow schon mit breiter Brust hingestellt und gesagt, jetzt klappt's aber auch wirklich. Es wäre natürlich reichlich peinlich, wenn es jetzt wieder schief gehen würde. Weiß man natürlich nicht. Die Linke hat jedenfalls gemeckert. Natürlich, sie verlangt natürlich auch irgendwie einen politischen Preis und sei es, dass sie Merz nochmal nach aller Herzenslust kritisieren kann. Dass jetzt allein die SPD vorgeschickt werde, um mit uns über die Kandidaten der Koalition zu reden, ist selten dämlich, sagte Ramelow im Ramelow-Stil, muss man wohl sagen. Das ist eine Äußerung, die er dem Stern gegeben hat. Und er warf Spahn grottenschlechtes Handwerk vor. Das ist so eine Äußerung, die kennen wir schon von Britta Hasselmann, die hatte bei den Grünen ja ähnlich geklungen. Ja, und für Reicheneck geht es wahrscheinlich auch ein bisschen darum, die Linken zu entdämonisieren. Sie möchte eben ganz gerne mit der Union sprechen. Sie möchte, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss Löcher bekommt. Bisschen wie die AfD möchte, dass sie Brandmauerlöcher bekommt. Und politisch hat sie bislang wohl sich wenig ausbedungen. So lese ich jedenfalls manche Kommentare. Die Linken sollen ja das Vorschlagsrecht der FDP erben. Das wird erst wieder ab 2033, glaube ich, relevant.
Dauert noch ein bisschen.
Stattdessen hätten sie ja auch, stattdessen hätten sie ja an der SPD rumknabbern können. Ne? Aber man weiß ja auch nicht, welche Deals da vielleicht noch gelaufen sind. Aber bislang ist das Einzige, was die Linke davon trägt, dass sie ein bisschen schimpfen kann und sich als staatstragend loben lassen kann. So hat Christian Rath das, glaube ich, in der Taz formuliert und liegt damit wie immer eigentlich richtig.
Ja, wir sind jetzt also so ein bisschen bei der politischen Nachbereitung. Ne? Der FBG-Staub hat sich langsam gesetzt. Und wenn wir jetzt mal so da durchblicken, was bleibt jetzt so von diesem ganzen Desaster? Meinst du, ändert sich irgendwas an der Wahlprozedere etc.?
Das ist die ganz große und eigentlich spannendste Frage. Also Jens Spahn hat ein bisschen was gelernt. Er sagte, rechtzeitiges Reden und Kommunizieren sei wichtig. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht das.
Also, schön, dass er das auch mal erkennt.
Wer hätte es gedacht? Was wir auch gesehen haben, ist natürlich eine zumindest diesmal entpolitisierte Kandidatinnenwahl, denn Frau Emminger war ja nicht irgendwie politisch exponiert und damit hatten ja manche Beobachter auch tatsächlich gerechnet, dass es darauf hinauslaufen würde, dass es sozusagen langweiliger wird, wenn man so will. Ja, Frau Kaufhold wird natürlich als Vize weiter Kritik der AfD ernten. Sie gilt ja in manchen Kreisen als links, weil sie irgendwann mal die Bedeutung der Gerichte in der Klimapolitik hervorgehoben hat. Und es gab ja, wer sich auf X herumtreibt und an ähnlich dunklen Orten des Internets, durchaus Kampagnenversuche, so nach dem Motto, Kaufhold ist noch viel schlimmer als FBG. Das hat aber ja, wie man gesehen hat, nicht so wirklich verfangen. Was ganz interessant war, ist das, was Christoph Möllers der Rheinischen Post gesagt hat. Der sagte, die Wahl werde sich jetzt verändern. Man brauche eine Art Vorverfahren, in der eine Vorauswahl getroffen wird. Ich zitiere mal, wir kennen solche Verfahren von internationalen Gerichten, etwa dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Da gibt es Ausschreibungen, die Bewerbung sichtet eine Vorkommission auf fachliche Einigung. Am Ende steht eine politische Entscheidung. Und dann sagt er noch was Bemerkenswertes, nämlich, dass die Kandidaten wie bis jetzt bis zum letzten Moment geheim gehalten werden und man erst im Moment der Wahl von ihnen erfährt, ist sehr undemokratisch. Dass die Kandidaten ein paar Wochen durch die Öffentlichkeit müssen, damit dieser erfährt, wer Gesetze aufheben kann, scheint mir geboten. Finde ich ganz interessant, denn wir hatten ja bislang immer so die Debattenlage, oh, jetzt ist die Demokratie beschädigt und das ist alles ganz schlimm. Wenn man jetzt aber Möllers folgt, der jetzt nicht gerade zum rechten Rand gehört, muss man wohl eher sagen, womöglich ist ein Schaden der Demokratie eher abgewendet worden und die Richterwahl wird jetzt demokratischer, wenn es denn zu solchen Reformen kommt.
Ja, wenn es dazu kommt und wie es dann hinterher auch abläuft. Ne? Ich meine, die Frage ist auch immer so ein bisschen, ist die Öffentlichkeit auf die Öffentlichkeit vorbereitet? Ja. Daran kann man so ein bisschen zweifeln nach diesem FBG-Geschichte.
Ja.
Aber sicherlich, da ist das definitiv ein Punkt zu machen, dass das ja auch eine gewisse demokratische Legitimation braucht und dass man sich die vielleicht mal die Leute ein bisschen im Voraus angucken müsste.
Jetzt kommen wir aber zu unseren eigentlichen Themen. Wir sprechen über die Entscheidung zur Altersgrenze für Anwaltsnotare mit einem, der den Markt kennt, mit Matthias Kilian vom Institut für Anwaltsrecht der Uni Köln. Palästina ist ein Staat, das meinen jedenfalls immer mehr Länder auch des Westens. Was bedeutet das eigentlich juristisch? Wir schauen auf Samuel Koch und seine Ansprüche aus dem tragischen Wetten-das-Unfall. Und dann sprechen wir über den Justizhaushalt, Ideen für künftiges Klausurenschreiben und über die moralische Integrität von Kamala Harris.
Das Bundesverfassungsgericht.
Am Dienstag dieser Woche hat das Bundesverfassungsgericht die Altersgrenze für Anwaltsnotare für verfassungswidrig erklärt. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben entschieden, dass die Altersgrenze von 70 Jahren unverhältnismäßig in die Berufsfreiheit des Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz eingreife und dabei sowohl gegen die darin normierte Sicherung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage als auch gegen das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung verstoßen. Hintergrund war die Verfassungsbeschwerde eines Rechtsanwalts und man muss sagen früheren Notars aus Dienstlaken in NRW. Dietrich Hülsemann musste sein Amt Ende 2023 aufgeben, als er das 70. Lebensjahr vollendete, aber wollte das nicht akzeptieren und klagte dagegen. Sowohl der Notarsenat des OLG Köln als auch der BGH wiesen seine Klage allerdings ab. Nun aber gab das Bundesverfassungsgericht ihm Recht, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Welt seit Einführung der Altersgrenze ein Stück weit verändert hat. Wie sie das genau hat und welche Rolle das für das Gericht spielte, dazu unterhalte ich mich jetzt mit Matthias Kilian. Er ist Professor an der Uni Köln und dort unter anderem Direktor des Instituts für Anwaltsrecht und war auch als sachverständiger Dritter in der Verhandlung über die Altersgrenze in Karlsruhe dabei. Also bestens geeignet, uns heute ein bisschen Auskunft zu geben. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Kilian.
Ja, hallo, vielen Dank.
Fangen wir mal historisch vielleicht an. Warum hat denn eigentlich der Gesetzgeber Anwaltsnotaren mal verboten, ab 70 Jahren weiterzuarbeiten?
Ja, die Sorge, die dahinter stand, war, dass in Zeiten starken Zuwachses in der Anwaltschaft, also ein sehr starken Größenwachstums der Anwaltschaft, nicht genügend junge Anwälte die Chance haben, Anwaltsnotar zu werden, wenn ältere Anwälte die Notariate nicht freimachen. Die andere Sorge, die da auch bestand, war, dass mit fortschreitendem Alter dann vielleicht die Leistungsfähigkeit nicht mehr hinreichend gegeben ist. Und das hat dann dazu geführt, dass eine Altersgrenze eingeführt worden ist, nicht nur für Anwaltsnotare, sondern auch für die hauptberuflichen Notare, für die ja die Altersgrenze auch weiterhin greift, weil die nicht Gegenstand jetzt des Verfahrens war.
Genau, Sie sagen es schon, ich hatte jetzt eben von Anwaltsnotaren gesprochen, weil es die jetzt betraf. Nur für die Hörerinnen und Hörer, die damit vielleicht gerade nichts anfangen können, können Sie mal ganz kurz in zwei Sätzen den Unterschied erklären, was ist jetzt oder das Anwaltsnotariat im Gegensatz zum Nurnotariat?
Ja, aus historischen Gründen gibt es in Deutschland unterschiedliche Notariatsverfassungen, wie man das nennt. Bis vor wenigen Jahren gab es drei verschiedene. In Baden-Württemberg gab es ein sogenanntes Amtsnotariat, dann in Teilen insbesondere historisch bedingt im Rheinland wurzelnd das sogenannte hauptberufliche Nurnotariat. Also da ist dann der Amtsträger ausschließlich Notar. Und dann gibt es in anderen Teilen Deutschland das Anwaltsnotariat. Man ist also zunächst mal Rechtsanwalt und kann dann nach einer bestimmten Berufserfahrung als Rechtsanwalt Anwaltsnotar werden. Das ist seit einigen Jahren so ausgestaltet, dass man dafür eine notarielle Fachprüfung dann noch ablegen muss und sich dann auf ein frei werdendes Notariat bewerben kann. Das ist zum Beispiel in Teilen Nordrhein-Westfalens so, in Niedersachsen etwa, in Hessen gibt es dieses Anwaltsnotariat, in Berlin etwa. Das sind so die wichtigen Bereiche.
Ja, genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also die Notariate sind ja auch begrenzt. Man kann ja nicht einfach, es können ja nicht beliebig viele Leute Notar werden. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, weil man wollte ja Fluktuation auf den Stellen haben in den Ämtern. Und eben diese Frage, wie lange kann man noch zuverlässig weiterarbeiten im höheren Alter? Diese Gründe, die damals den Gesetzgeber bewogen haben, wie Sie sagten, die zählen jetzt laut BFFG zumindest nicht mehr ausreichend. Und es hat wohl gesagt, grundsätzlich kann man Altersgrenzen einführen, aber hier ist es eben nicht mehr mit hinreichenden Gemeinbelangen eben den aufgezählten begründet. Warum? Was hat sich denn aus Sicht des BFFG verändert?
Ja, das Problem ist, dass es in Bereichen des Anwaltsnotariats keine Bewerbungen mehr gibt auf ausgeschriebene Stellen. In manchen Bereichen, also zum Beispiel Berlin, Frankfurt, großstädtischen Bereichen, da gibt es nach wie vor genug Interessenten für frei werdende Anwaltsnotariate. In insbesondere ländlich geprägten Regionen ist das nicht so. Da werden seit Jahren Stellen ausgeschrieben. Es gibt keine hinreichende Zahl von Bewerbungen, um die zu besetzen. Das ist eine Erfahrung, die ist so gesehen neu. Solche Probleme gab es vor 20, 30 Jahren nicht, als ja auch noch die Anwaltschaft kontinuierlich wuchs, die aus der sich ja dieses Anwaltsnotariat speist. Jetzt ist es allerdings ja so, dass die Zahl der niedergelassenen Anwälte seit 2017 mit einer gewissen zunehmenden Dynamik ja rückläufig ist und entsprechend auch schon die Zahl der Anwaltsnotare zurückgegangen ist, teilweise auf einer bewussten Entscheidung auch der Justizverwaltung beruhend, dass man jetzt eher die Notariate konsolidieren wollte. Aber trotz dieser Zusammenlegung früherer Notariate gibt es nach wie vor Probleme, halt in bestimmten Regionen diese Anwaltsnotariate zu besetzen. Und deshalb ist dann bei einer Abwägung der Gemeinwohlbelange das Bundesverfassungsgericht dann zum Ergebnis gekommen, dass in einer solchen Konstellation dann die Altersgrenze halt nicht verhältnismäßig sei.
Ja, ich hatte es ja oben angesprochen, Sie haben das ja auch mal ein bisschen empirisch untersucht, wie die Lage auf dem Notariats, auf dem Notarsmarkt ist. Ist das in, Sie sagten, es ist jetzt in einigen Ländern ein Problem, ist das jetzt in den größer popularisierten Bundesländern noch weniger ein Problem oder macht sich das auch da bemerkbar?
Ja, es ist im Prinzip ähnlich wie bei der Anwaltschaft, wo wir ja auch einen Rückgang in der Fläche haben. Die Zahl der niedergelassenen Anwälte geht halt insbesondere in ländlich geprägten Regionen sehr stark zurück. Es gibt ja Bundesländer, in denen die Zahl der Anwälte in den letzten knapp 10 Jahren um schon 20% zurückgegangen ist, der niedergelassenen Anwälte. Und das ist halt einfach ein Trend, der sich ja in vielen Berufen zeigt. Man möchte ja vor allem halt urban leben als junger Akademiker, möchte halt nicht mehr irgendwo auf dem Land tätig sein. Das betrifft Ärzte, das betrifft Anwälte und das betrifft jetzt halt auch die Anwaltsnotare und in gewissem Umfang auch die hauptberuflichen Notare. Da sind natürlich auch Notariate irgendwo in der tiefen Provinz nicht so gefragt wie Notariate in der Großstadt.
Ja, und jetzt ging es ja einerseits darum, dass eben dann dieses Argument der Generationengerechtigkeit oder der Fluktuation zwischen den Altersgruppen dann nicht mehr so zählt, wenn es ohnehin zu wenig Leute gibt. Ein anderes war ja auch, ob Notare, flapsig ausgedrückt, mit 70 Jahren noch den Stempel halten können, also ob sie noch in der Lage sind, ihre Arbeit gut auszuführen. Aber Spaß beiseite, dazu gab es ja dann tatsächlich auch ein geriatrisches Gutachten eines Professors von der Uni Heidelberg, glaube ich, der da auch als Sachverständiger in Karlsruhe dabei war. Und das kam dann zu dem Schluss, dass 75-Jährige heute so fit seien wie noch vor 20 Jahren 56-Jährige. Fand ich ganz bemerkenswert. Noch bemerkenswerter fand ich, weil es so prägnant ist, die Äußerung der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ferde Atermann, die sich direkt nach der Urteilsverkündung zu Wort gemeldet hat und sagte, wenn man mit 70 Jahren als Bundeskanzler Verantwortung tragen könne, dann müsse das ja eigentlich auch für Notarinnen und Notare gelten. Was ist da aus Ihrer Sicht dran? Wenn Sie das sich mal überlegen, dieses Argument.
Ja, ich bin jetzt kein Alterswissenschaftler, ich habe das auch mit Interesse zur Kenntnis genommen. Gut, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, vielleicht im Ausgangspunkt ist, jetzt ist ja der Quellberuf, wenn Sie so wollen, des Anwaltsnotars der Anwaltsberuf. Mhm. Und dort gibt es gesetzliche Regelungen natürlich, was passiert, wenn jemand anwaltlich zugelassen ist, aber nicht mehr hinreichend leistungsfähig ist aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen, dann ist halt die Zulassung zu widerrufen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist das bei Anwaltsnotaren nicht auch ein gangbarer Weg? Natürlich gibt es auch dort Regelungen, dass die Bestellung widerrufen werden kann, wenn gesundheitliche Gründe gegen eine weitere Tätigkeit sprechen. Reicht das dann nicht aus, so wie das Bundesverfassungsgericht jetzt ja auch sieht, im Vergleich zu so einem harten Cut, wo man einfach alle über einen Kamm schert und sagt, mit 70 geht's halt nicht mehr, da wollen wir das nicht mehr. Das war auch abzuwägen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir brauchen da letztendlich eine flexiblere Lösung. Es bedeutet jetzt ja nicht, dass es keine Altersgrenze mehr gibt, dass jemand, der aus gesundheitlichen Gründen dann absolut nicht in der Lage ist, das Notaramt auszuüben, dass er das weiter kann. Und es gibt ja auch relativ engmaschig Überprüfungen der Notariate und der notariellen Leistungen durch die Aufsichtsbehörden. Und wenn da Defizite sich ergeben, die sich auf die Gesundheit zurückführen lassen, bedeutet jetzt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht, dass diese Person dann weiter Notar sein kann.
Ja, Herr Hülsemann, der Beschwerdeführer in Karlsruhe, der hat von dieser Entscheidung ja jetzt erstmal relativ wenig. Pyrrhussieg kann man sagen, weil er ist ja nun mal über 70 und der Gesetzgeber hat ja jetzt erstmal Zeit nachzubessern. Das Gesetz ist ja, diese Vorschrift in der Bundesnotarordnung ist ja nicht automatisch nichtig durch die Entscheidung. Also das wäre aus Ihrer Sicht dann auch ein gangbarer Weg zu sagen, man führt da vielleicht noch irgendwie ein anderes Kriterium ein oder reichen die jetzigen Überprüfungen, die stattfinden, schon aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich denke nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, so ein, was ja auch immer mal für, weiß ich nicht, Führerschein oder Ähnliches diskutiert wird, dass man jetzt alle 2 Jahre irgendwie zwingend eine gesundheitliche Überprüfung vornehmen muss. Aber wie gesagt, es gibt halt einen Mechanismus, dass bei Zweifeln an der Leistungsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen dann an, das können natürlich die Aufsichtsbehörden, die kann man ja nicht aus eigener Kompetenz entscheiden. Das muss dann fachärztlich begutachtet werden. Und wenn da Defizite sich ergeben, dass dann natürlich die Bestellung zu widerrufen ist. Und in dem Falle wäre es dann sicherlich auch so, wenn das solche Gründe sind, die gegen das Notaramt sprechen, die sprechen dann auch gleichzeitig gegen einen weiteren Verbleib in der Anwaltschaft. Genauso wie ja die fortbestehende Anwaltszulassung ja auch eine Voraussetzung ist, überhaupt weiter Anwaltsnotar sein zu können. Wenn sich da für die Rechtsanwaltskammern irgendwas ergibt, etwa aus der anwaltlichen Tätigkeit, bleibt das ja auch nicht ohne Konsequenzen für die notarielle Tätigkeit. Ja. Ich glaube aber insgesamt wird das auch, wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, wird das ein bisschen auch, glaube ich, jetzt überschätzt. Also so die Vorstellung, dass jetzt alle Anwaltsnotare bis 90 weiterarbeiten, wenn sie es erleben, das ist, glaube ich, auch nicht realistisch. Ist jetzt schon so nach der Statistik, dass ja die Anwaltsnotare nicht alle die Zeit bis 70 voll ausreizen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus der Statistik war es so, dass durchschnittlich, glaube ich, mit 67 Jahren die Bestellung aufgegeben wird schon. Und auch bei den Anwälten ist es so, dass es zwar einige gibt, die über dieses klassische Rentenalter hinaus tätig sind, aber das bricht dann sehr schnell ab, so zwischen 71, 72 bis 75 und danach sind es dann wirklich auch nur noch relativ wenige, die weiter tätig sind. Also jetzt so die Vorstellung, dass die jetzt alle 20 Jahre länger arbeiten, als sie bislang durften, das ist, glaube ich, auch unrealistisch.
Ja, also nicht so dieses Klischee des Freiberuflers, der bis ins Grab noch arbeiten geht.
Solche Einzelfälle wird es immer geben. Es gibt auch 99-jährige zugelassene Anwälte in Deutschland. Das gibt's. Das sind aber natürlich Einzelfälle.
Ja. Und dann vielleicht ja auch trotzdem immer noch sehr kompetent, wer weiß.
Ja.
Was aber natürlich jetzt auch die Frage ist, wenn wir bei den Schlussfolgerungen aus dem Urteil sind, könnte man ja auch sagen, gut, dann stellen jetzt die Bundesländer, wenn sie dann, die könnten ja anders darauf reagieren und alle stellen auf das Nur-Notariat um. Und dann, davon ist es ja momentan noch nicht betroffen. Oder müssten nicht die Länder, in denen das jetzt noch nicht gilt, ist nicht eigentlich auch aus Eigeninteresse die 70-Jahre-Grenze fallen lassen, gerade weil es ja darum geht, dass man auch den Bedarf abdecken möchte.
Sie meinen bei den Nur-Notaren?
Genau.
Ja, also bislang ist es so, dass auf diese ausgeschriebenen Stellen in den im Bereich des Nur-Notariats sich, so ist jetzt die Einschätzung, die im Verfahren geäußert wurde, so hat das Bundesverfassungsgericht das ja auch anklingen lassen, dass es dann noch genügend Bewerber gibt. da gibt es sicherlich ja auch einen gewissen Spielraum, muss man sagen, wenn das mal schwieriger wird, da zum Beispiel an den Anforderungen etwas zu drehen. Traditionell ist ja das Notariat, das Nurnotariat der Bereich, in dem die höchsten Anforderungen etwa an die Examensnoten gestellt werden von allen juristischen Berufen. Das ist natürlich ein Hebel, über den man gegebenenfalls nachjustieren kann, um mehr Interessenten zu gewinnen. Ob das perspektivisch ausreicht, das muss man dann abwarten. Auch da ist, wie gesagt, natürlich so ein bisschen das Problem, dass das Interesse besteht bei vielen Absolventen, dann auch im großstädtischen Bereich vielleicht nur Notar zu sein, nicht unbedingt auf dem Land. Also das schlecht zu prognostizieren. Zurzeit sieht es aber im Nurnotariat natürlich besser aus als im Anwaltsnotariat. Der Bedarf ist da natürlich auch deutlich kleiner, muss man sagen.
Ja, so viel zum Nurnotariat. Und was wäre denn jetzt noch vielleicht eine andere Option für den Gesetzgeber, beim Anwaltsnotariat nachzubessern? Der hat ja jetzt erstmal eine Übergangszeit, einen gewissen Spielraum, was er da machen möchte.
Ja, also die Tatsache, dass jetzt einige Anwaltsnotarier oder die Anwaltsnotare generell länger arbeiten können, das vielleicht einige machen, löst natürlich das grundlegende Problem jetzt nicht, dass es nicht genug Interessenten auf freie Stellen gibt. Da muss man sicherlich überlegen von Seiten des Gesetzgebers zusammen auch mit den Berufsorganisationen, was da ein gangbarer Weg ist. Ein Hindernis ist offensichtlich auch, dass die Bestellung zum Anwaltsnotar ja voraussetzt, dass man im Bezirk, in dem man dann Anwaltsnotar wird, vorher anwaltlich tätig gewesen sein muss. Mhm. Also die Mobilität ist da schon ein gewisses Problem, weil andererseits ja auch die Voraussetzung ist, dass man schon Anwalt ist und man ist vielleicht an einem Anwaltsnotariat interessiert, aber nicht zwingend jetzt erstmal auf Verdacht quasi 3 Jahre dahin zu ziehen in eine Region in der Hoffnung, dass man dann eine frei werdende Stelle bekommt. Also diese Wartezeiten, die sind sicherlich ein Problem, über die man mal nachdenken müsste von Seiten des Gesetzgebers, um auch die Mobilität vielleicht etwas zu verbessern von den ohnehin nicht sehr zahlreichen jüngeren Rechtsanwälten, die an der anwaltsnotariellen Tätigkeit interessiert sind.
Ja, da gab es ja auch, glaube ich, schon in manchen Ländern jedenfalls Bestrebungen oder sind auch schon die Wartezeiten, glaube ich, ein bisschen reduziert worden, um da das für Leute auch attraktiver zu machen.
Genau.
Ja, gut, dann warten wir mal ab, was sich da demnächst tun wird. Irgendwas muss ich ja tun. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für das aufschlussreiche Gespräch, Herr Kilian. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne.
Die große, weite Welt.
Wir müssen auch diese Woche noch kurz über Nahost sprechen, denn es gibt eine ganze Reihe von westlichen Ländern, die nun auch den Staat Palästina anerkennen. Traditionell waren das arabische und afrikanische Staaten, frühere Staaten des Ostblocks. Nun sind aber Frankreich, Kanada, Portugal, das Vereinigte Königreich hinzugetreten und Norwegen und Spanien waren ja schon im Mai dabei. Es ist also ein Western Shift, wenn man so will. Inzwischen sind es 75% der UN-Staaten etwa und vor allen Dingen, und das ist sehr wichtig, 4/5 des UN-Sicherheitsrats, das heißt im Grunde nur noch USA als Vetomacht, die Palästina nicht anerkennen. Und jetzt keine Sorge, wir werden jetzt nicht 40 Minuten Geschichte der Levante bis ins vorbiblische Zeitalter machen, um zu klären, wer welche älteren Rechte hat. Wir klären auch nicht, ob das nun eine Belohnung oder eine Bestrafung von Hamas-Terroristen ist. Aber wir müssen trotzdem sprechen.
Ja, ich bin erstmal erleichtert, dass uns der historische Exkurs erspart bleibt. Aber wir sind ja vor allem ein Rechtspodcast und deswegen frage ich jetzt ganz pflichtschuldig, ist denn das, was ist die rechtliche Bedeutung dieser Entwicklung jetzt?
Ja, ich glaube, worin Einigkeit besteht, und das muss man ja immer feiern, wenn es bei Nahost irgendwie sowas wie Einigkeit gibt, dass diese Stellungnahmen von Staaten kein Rechtsgutachten sind. Also das geht nicht darum, dass jemand jetzt subsumiert hat und gesagt hat, so, das reicht jetzt, sondern es ist eine politische, deklaratorische Anerkennung. Mhm. Und es geht rechtlich um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist ein Recht, das im Völkerrecht allgemein anerkannt ist und auch in Bezug auf die Palästinenser von der Generalversammlung immer wieder betont wurde. Das ändert rechtlich auch nicht den Status. Darüber besteht so halbwegs Einigkeit. Manche kennen vielleicht die Drei-Elemente-Lehre von Georg Jelinek.
Schlag gerade nochmal das Staatsrecht 1 auf, den Degenhardt.
Ja, den Degenhardt oder ich hatte damals den Kimmenich-Hobe.
Wir machen natürlich keine Werbung.
Nein, auf keinen Fall. Vor allen Dingen nicht für bestimmte Verlage. Also danach muss es 3 Dinge geben. Ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet, also Grenzen und Staatsgewalt. Das Ganze ist auch in einem Vertrag niedergelegt. Im Völkerrecht läuft das ja häufig parallel. Also Gewohnheitsrecht und ein Vertrag, die Konvention von Montevideo über die Rechte und Pflichten der Staaten aus dem Jahr 1933. 1933, die spricht dann von einer Staatlichkeit, wenn eine ständige Bevölkerung da ist, festgelegte zusammenhängende territoriale Grenzen vorliegen und eine Regierung in der Lage ist, Beziehungen zu anderen Staaten aufzunehmen. Ja, du hast ja freundlicherweise Herrn Herdingen mal geschrieben, den wir ja schon mal hier im Podcast hatten, als es darum ging, ob Israel Iran angreifen durfte. Und der hat uns geschrieben, der sagte, dass Palästina ein Völkerrechtssubjekt mit eigenem Gebiet und einem eigenen Staatsvolk ist. Das sei seit langem unbestritten. Das finde ich interessant, weil ich ja, wir haben ja zuletzt Frau Rosa Friedman hier im Podcast gehabt und die war kurz nach unserem, dem Auftritt bei uns, war sie bei France 24 und hatte sich zu demselben Thema geäußert und hatte unter anderem die Staatsgrenze bezweifelt oder das Staatsgebiet, hatte gesagt, das stimmt ja auch nicht, das liegt auch nicht vor, weil ja Gaza im Westjordanland total zersplittert sei. Das nur nebenbei, vielleicht ist das eine völlig randständige Meinung. Herding sagt jedenfalls, dass es, diese Dinge sind unbestritten, das Problematische sei vielmehr die Staatsgewalt. Und die teilt sich ja tatsächlich so ein bisschen auf. Hamas regiert im Gazastreifen, wie bekannt ist. Und im Westjordanland ist es die PLO, also die palästinensische Autonomiebehörde. Und teils regiert dort eben auch Israel in abgestuften Varianten. Was wollen wir jetzt nicht alles ausdefinieren, aber wer mal dort war, der weiß auch, das ist ziemliches Durcheinander und ziemliches Puzzle. Und nicht, es gibt keine einheitliche Staatsgewalt, wie man das von einem Staat erwarten würde. Aber, und das sagt Herding eben auch, in Fällen einer problematischen Effektivität der Staatsgewalt kann eben es gut vertretbar sein, dass die Staatsqualität davon abhängt, wie viele Leute oder wie viele Staaten diesen Staat anerkennen.
Okay, also da wird dann wieder ein Schuh draus aus unseren Anerkennungen.
Genau, also es ist halt Völkerrecht. Ne? Es gibt ja immer diese Schmähung, Völkerrecht sei kein Jura. Ein Stück weit stimmt das halt auch, weil in solchen Fällen sieht man eben, es ist ein bisschen wischiwaschi und auch natürlich arg politisch. Also ein Beispiel, glaube ich, was in diesem Bereich fällt, Professor Herding hat das nicht erwähnt, aber deswegen, falls falsch ist, ist es meine Schuld, Kosovo zum Beispiel. Da, die haben eben auch dahingehend ähnliche Probleme, aber es gibt eben eine Anerkennung und auch da ist aber der Status lange Zeit jedenfalls umstritten gewesen.
So, aber diese Anerkennung, wenn man das jetzt mal so juristisch so nehmen würde, hat das denn dann auch irgendwelche konkreten Auswirkungen? Also kann Palästina da irgendwas verlangen? Ändert das irgendwas an der Bewertung des Gaza-Krieges? Was macht das jetzt mit der Situation?
Ja, also in, ich sage mal, populistischen Kreisen machte eine Meldung die Runde, dass jetzt Mahmoud Abbas 2 Billionen Pfund Ersatzzahlung von UK gefordert habe. Das ist falsch, das sage ich lieber gleich jetzt an dieser Stelle dazu, damit keiner das im falschen Hals kriegt. Ich erwähne es aber auch, weil es eben wirklich rumgereicht wurde von wegen so, könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn man den Palästinensern Staatsqualität zubilligt. Es ist wohl so, dass eine Forderung im Raum steht, schon länger, aber die Bezifferung, die ist wohl basiert wohl auf Schätzungen. Das ist so eine wilde Meldung, auf die es wohl nicht so sehr ankommt. Worauf es aber ankommt, das hat der Professor Herding auch angedeutet, ist der Beitritt zum Rom-Statut, also dem Internationalen Strafgerichtshof. Da gibt es ja jetzt schon Ermittlungen und wir haben ja auch schon über Haftbefehle gegen Benjamin Netanyahu gesprochen. Das liegt aber alles auf, oder steht alles auf sehr wackeligen Füßen, denn es gibt da eine Vorverfahrenskammerentscheidung von 2021, da hat der ISDGH so ein bisschen, ich sag mal, hemdsärmelig gesagt, naja, die Situation Palästina, die fällt schon in unseren Zuständigkeitsbereich. Ist nicht so wichtig, ob Palästina ein Staat ist oder nicht, aber es ist jedenfalls Vertragsstaat des Rom-Statuts. Das ist schon nach flüchtiger Betrachtung ein bisschen schwierig, wird von Israel natürlich auch angegriffen. Aber da kann das natürlich jetzt immer wieder zu so Streitigkeiten kommen und diese Vorverfahrensentscheidung, die ist eben nicht bindend. Also das ist jetzt nicht ein für alle Mal erledigt und alle Fälle beim ISDGH, da ist die Zuständigkeit dann safe. Insofern könnte das schon nochmal die Nadel ein bisschen bewegen, wenn man jetzt sagen würde, Palästina ist ein Staat. Und dann gibt es auch noch einen Professor, den hätte ich gelesen, der wies darauf hin, dass es jetzt ja eine Pflicht gäbe, die territoriale Integrität Palästinas zu respektieren und deren politische Unabhängigkeit. Der war ein bisschen, ich sag mal, aktivistisch unterwegs. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich einen Riesenunterschied macht. Denn die Pflicht, die territoriale Integrität zu respektieren, die hätte Israel ja so schon, vor allen Dingen auch, wenn es jetzt um irgendwelche Gewaltübergriffe geht, wenn es um Kriegsvölkerrechtsverletzungen geht. Also insofern weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die große Änderung herbeiführt. Aber ja, klar, als Argument wird es mit ganz großer Sicherheit in Schriftsätzen, in Gutachten etc. dann auftauchen, je mehr Staaten die Palästina anerkannt haben.
Ja, okay, aber die interessantere Seite ist ja dann vielleicht tatsächlich eher die politische. Also was hat das jetzt für politische Folgen? Israel gerät dadurch natürlich ein bisschen unter Druck, oder?
Genau, also Benjamin Netanyahu hat schon mit Trotz reagiert und jetzt angekündigt, dass es mehr Siedlungen geben soll. Die Kernbefürchtung in Israel ist dass es jetzt einen weiteren Staat dann gibt, in dem Terroristen ihr Unwesen treiben können. Diese Erfahrung hat Israel gemacht mit Libanon, mit Syrien und eben auch mit Gaza, wo eben auch Terroristen ihr Unwesen treiben, mit unterschiedlichem Anteil. Und man muss auch tatsächlich sagen und in Erinnerung rufen, die Mehrheit in Israel ist inzwischen gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt einen ganz klaren Rechtsruck in der Gesellschaft nach dem 7. Oktober. Und das Ganze hat natürlich jetzt sozusagen juristisch-strategischen Hintergrund, denn wie Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, das ist ein Ultrarechter in der Regierung, der sagte, diese neuen jüdischen Siedlungen, die wir dann bauen, die werden also für immer beerdigen die Idee eines palästinensischen Staates, weil es dann nichts mehr anzuerkennen gäbe und niemanden anzuerkennen gäbe. Also die wollen sozusagen das Volk und das Staatsgebiet zerlöchern, bis es nicht mehr anerkennungsfähig ist. Also Smotrich, ganz klar rechtsextrem, aber das ist sicherlich ein Gedanke, der da eine Rolle spielt. Die deutsche Regierung übrigens, die hält sich im Moment vornehm zurück, ist aber natürlich auch unter Druck, denn es wird ein bisschen einsam um die deutsche Position. Sie sagt bislang, wir sind nicht überzeugt, dass die Anerkennung eines Staates Palästina zum jetzigen Zeitpunkt die Chance auf Frieden erhöhen würde. Und Merz hat sich bei der UN-Generalversammlung sogar vornehm zurückgehalten, was auch innenpolitische Gründe haben kann, aber sicherlich auch damit zusammenhängt, dass er mit dieser Position im Moment nicht gerade im Rampenlicht stehen möchte.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Ja, dann kommen wir mal von der großen, weiten Welt hin zur deutschen Unterhaltungsindustrie und zu einem tragischen Vorfall, der da passiert ist. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an die Sendung Wetten, dass erinnern. Vom goldgelockten, damals zumindest noch, wahrscheinlich auch heute noch, Thomas Gottschalk moderiert. Der ändert ja seine Haarfarbe in seinem Leben wahrscheinlich nicht mehr.
Vorsicht mit Haarfarben. Gerd Schröder und Thomas Gottschalk sind da, glaube ich, sehr nah beieinander und da sollte man sehr vorsichtig mit sein. Ja, Thomas Gottschalk ist auf jeden Fall blond.
Der ist auf jeden Fall blond und hat damals eben diese Wetten, dass Show moderiert. Man erinnert sich, also er saß mit einer Reihe von Promis auf der Couch und hat da Menschen versammelt aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die da ihre Wetten vorgestellt haben, also ganz normale Leute. Meistens hat es irgendwas mit einem Bagger zu tun gehabt, kann ich mich noch gut erinnern, und irgendwelchen Eiern, die entweder kaputt oder nicht kaputt gehen sollten, was auch immer. So viel dazu. 2010 gab es dann aber einen tragischen Unfall in der Sendung. Und zwar, kann mich auch noch gut daran erinnern, weil ich die Sendung damals sogar gesehen habe. Und es war wirklich bedrückend. Ein junger Mann namens Samuel Koch hatte damals gewettet, mit Sprungstiefeln an den Füßen im Vorwärtssalto über auf ihn zufahrende Autos zu springen. Also ein sehr, selbst, also für Wetten, das Verhältnis, ein sehr waghalsiges Manöver. Und das vierte Auto, das tragischerweise, muss man sagen, auch noch von seinem Vater gelenkt worden ist damals. Da hat er sich dran verfangen und ist so unglücklich gestürzt, dass er sich dabei eine Querschnittslähmung zugezogen hat. Also er sitzt bis heute im Rollstuhl. Nun kommen wir aber ins Hier und Jetzt und auch zum juristischen Teil. Denn Samuel Koch möchte diesen Vorfall von damals nun als Arbeitsunfall anerkannt haben und will Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Und hat deshalb auch geklagt, und zwar gegen die hierfür zuständige Verwaltungsberufsgenossenschaft, eine der neuen gewerblichen Berufsgenossenschaften in Deutschland, wie ich nachlesen durfte, mit insgesamt 37 Millionen Versicherten. Und eben darum ging es diese Woche Mittwoch dann vor dem Bundessozialgericht.
Wie lief denn das eigentlich beim ZDF? Die haben die Wettkandidaten doch nicht angestellt. Also warum sprechen wir überhaupt von Sozialrecht?
Ja, genau, das ist das Problem hier. Es liegt, also normalerweise diese Arbeitsunfallgeschichten, da geht's ja oft dann eher darum, ob die Tätigkeit, die man gerade gemacht hat, sich einen Kaffee holen zu gehen oder so, überhaupt mit der Arbeit zusammenhing. Hier ging's drum, ist er jetzt überhaupt da Beschäftigter, also wie so ein Beschäftigter beim ZDF anzusehen? Er hatte da einen mitwirkenden Vertrag wohl, so wie ich das gelesen habe, wonach er dann eher ein freier Mitarbeiter gewissermaßen ist und gerade kein Beschäftigter. Und deshalb hatten die Instanzgerichte seine Klage bisher auch abgewiesen, weil eben keine Beschäftigung oder eine sogenannte Wie-Beschäftigung beim ZDF vorgelegen habe. Er habe ja schließlich sein sechsköpfiges Wettteam selber zusammengestellt und mit dem den ganzen Wettbeitrag organisiert, also alles so in Eigenregie quasi gemacht. Koch hat es aber auch noch mit dem Argument probiert, er habe ehrenamtlich gearbeitet. Auch das würde ihm möglicherweise Versicherungsschutz ermöglichen. Das haben die Gerichte aber auch abgelehnt, denn er habe zwar, und das war wohl so ein bisschen die Wurzel seines Arguments, sei dafür eine Anstalt des öffentlichen Rechts, des ZDF letzten Endes ja tätig gewesen, aber der Auftritt selber beim Wetten, das sei ja hauptsächlich sein eigenwirtschaftliches Interesse gewesen, also sein Interesse, sich da sein Können zu zeigen und vielleicht auch bekannt zu werden damit. Und deshalb sind die Klagen da bislang abgeschmettert worden.
Und wie hat es das BSG jetzt gesehen?
Ja, die haben, das hat mich ein bisschen überrascht, die Entscheidung tatsächlich aufgehoben vom LSG. weil das LSG wohl eine Sache nicht bedacht hatte. Und da hat auch die Vorsitzende Richterin, war es glaube ich, des BSG-Senats auch an der Verhandlung wohl gesagt, ja, warum hat denn das eigentlich niemand geprüft? Es gibt dann nämlich so eine Norm, Paragraph 105 Absatz 2 Satz 1 des SGB 7, für die, die das mal nachschlagen wollen. Und zwar kann auch ein Unternehmer, der also kein Angestellter ist gerade, von der gesetzlichen Unfallversicherung bei einem Arbeitsunfall versichert sein. Und zwar, wenn der, das ist die Pointe, die soll der gleich noch kommen, durch einen seiner Mitarbeiter verursacht wird. Also dann wäre Koch, wie es auch schon die Vorinstanzen gesehen haben, Unternehmer und sein Vater, der dieses verhängnisvolle vierte Auto eben fuhr, würde dann als Beschäftigter von seinem Unternehmen angesehen, der ihn dann geschädigt hat.
Okay, wild.
Ja. Das Ganze hat allerdings auch nochmal eine Einschränkung, und zwar es gilt nur dann, wenn der Mitarbeiter, also sein Vater, ihm auch zivilrechtlich haftet. Ich vermute mal nicht, dass er seinen eigenen Vater verklagt hat, deshalb ist das noch nicht abschließend geklärt, und das muss jetzt eben nochmal das LSG-Inzident prüfen.
Genau, und es geht dann darum, ob die Verklagbarkeit möglich gewesen wäre oder ob er verklagt hat. Weil das lässt sich ja eigentlich leicht prüfen, das ist ja, oder?
Ja, also das geht erstmal darum, ob überhaupt dieser Anspruch besteht. Ich mache vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs, weil ich habe mir das auch erstmal durchlesen müssen, weil sonst versteht man diese ganze Geschichte auch nicht in diesen Paragraphen 105 SGB 7. Will jetzt auch nicht zu lange mit den Feinheiten da nerven, aber wir wollen hier ein bisschen juristische Substanz reinkriegen. Dieser Paragraph 105 ist eine Haftungsbeschränkung. Das heißt also, die gilt dafür, wenn Opfer und Schädiger im selben Betrieb arbeiten und der Schädiger jetzt nicht gerade vorsätzlich gehandelt hat, dann will man so ein bisschen einerseits für Betriebsfrieden sorgen und man berücksichtigt auch, dass das eine Gefahrgemeinschaft ist, wenn man zusammenarbeitet, da passiert leichter mal was und da will man dann die Leute potenziell von der Haftung freistellen, wenn der andere ja sowieso versichert ist über die gesetzliche Unfallversicherung. Das ist der Sinn dieses Paragraphen 105. Mhm. Der gilt demnach aber auch eben nur erstmal für Versicherte, weil die ja dann diesen Anspruch an die Versicherung geltend machen können. Unternehmer sind grundsätzlich erstmal nicht versichert, nur in ein paar Ausnahmefällen. Und jetzt kommt aber Absatz 2 rein und der sagt, wir erweitern diese Haftungsbeschränkung auch auf Fälle, in denen ein unversicherter Unternehmer von seinen Mitarbeitern geschädigt wird. Also wir erinnern uns, Samuel Koch, hier der Unternehmer gedacht, sein Vater der Mitarbeiter. Und das Argument dafür, weshalb der Gesetzgeber diese Lösung gewählt hat, war, dass man sagt, die Gefahrensituation ist ja eigentlich dieselbe. Wenn ich jetzt für einen Unternehmer, also für meinen Chef quasi tätig bin und verletze den, ist ähnlich, wie wenn ich meinen Kollegen verletze. Und deshalb wollte man den Mitarbeiter dann auch hier gleichermaßen bei der Haftung privilegieren. Das hätte natürlich dann die Konsequenz, und jetzt wird's relevant für Samuel Koch und seinen Anspruch, dass der Unternehmer dann ja am Ende gar keine Ansprüche hätte, weil der ist ja nicht versichert, er bekommt nichts aus der Versicherung und bekäme dann auch nichts von seinem Mitarbeiter. Deshalb hat man gesagt, gut, dann bekommst du einen Ausgleich, und zwar einen sogenannten atypischen Anspruch gegen den Unfallversicherungsträger. Das ist dann so ein Versicherungsfall eigener Art, den man konstruiert, obwohl eigentlich keine versicherte Person vorliegt mit dem Chef.
Wahnsinn. Also so tief war ich lange nicht mehr im SGB. Ganz vielen Dank. Kannst du denn eine Prognose wagen? Also können wir jetzt schon unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Urteil mit auf den Weg geben, was sie dann sagen können, wenn sie gefragt werden? Wie geht's aus?
Ja, also das Ganze geht jetzt zum LSG zurück und das LSG muss jetzt eben schauen, also das BSG hat ja gesagt, die sehen Samuel Koch da gewissermaßen als Unternehmer, der eben so einen Anspruch haben könnte. Und die Frage hängt jetzt einfach von, glaube ich, zu einem Großteil eben auch von der Haftung seines Vaters ab. Und naja, da kann man jetzt natürlich das ein bisschen für sich selber mal durchprüfen, ne, ob da ein Anspruch besteht. Ist das jetzt, hat er da irgendwie fahrlässig gehandelt? Es ist allerdings auch ein Eigenverschulden, so wie ich das gelesen habe, mit zu berücksichtigen. Wie das da jetzt da noch mit reinspielt, ob das den Anspruch am Ende komplett aufhebt. Also er ist natürlich dieses Risiko bewusst eingegangen. Ich kann mir jetzt auch nicht entsinnen, dass sein Vater da irgendwas anderes gemacht hätte, als einfach mit dem Auto wie vereinbart auf ihn zuzufahren. Ja. Aber das muss sich das Gericht dann eben nochmal ganz genau anschauen. Deswegen eine richtige Prognose will ich da jetzt, glaube ich, noch nicht wagen.
Einerseits, andererseits.
Und es geht los mit Justizhaushalt.
Ja, und jetzt geht's gleich weiter ums Geld, denn während wir gerade sprechen, am Donnerstagvormittag, läuft ja die Haushaltsdebatte im Bundestag zum wohlklingenden Einzelplan 07, dem Bundesjustizhaushalt. Ich muss sagen, vergangene Woche bin ich schon ein bisschen drüber gestolpert, weil ich eigentlich schauen wollte, wann der Haushalt besprochen wird, der für 2025, der Übergangshaushalt, und war dann erst auf der Seite von 2026 gelandet und kam dann durcheinander und dachte, es ist doch nächste Woche. Aber es sind einfach zwei Haushalte, die jetzt im Abstand von einer Woche besprochen werden. Also für alle, die ähnlich verwirrt sind wie ich.
So, und tut sich jetzt was beim Justizhaushalt?
Naja, also das Übliche. Also der Justizhaushalt ist traditionell ja der kleinste, das ändert sich auch nicht. Also wir reden hier über vergleichsweise niedliche 1,2 Milliarden Euro, wenn man sich den gesamten Bundeshaushalt anschaut. Es gibt geringfügig mehr Geld in einigen Teilen, aber eben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, deswegen sage ich das auch mal direkt, nur für die Teile der Justiz, die auch aus dem Haushalt des BMJV eben finanziert werden. Also wir reden von Bundesgerichten, wir reden von nachgeordneten Bundesbehörden wie dem Bundesamt für Justiz, Patent- und Markenamt. Das kleine Landgericht irgendwo oder das Amtsgericht sieht davon diesen Summen jetzt gerade eben nämlich nichts. Das überrascht wahrscheinlich Leute, die sich damit auskennen, nicht sonderlich, aber häufig wird eben das Justizministerium so als Säule des Rechtsstaats wahrgenommen und haushaltsmäßig spielen sich dann aber eben doch die großen Finanzströme auch in die Justiz ganz woanders ab.
Insofern ist hier wenig zu erwarten, wenn wir über die Stärkung der Justiz sprechen, oder?
Ja, genau. Also das ist mir letzte Woche aufgefallen in der Debatte im Bundestag, weil da ganz viel über die Stärkung der Justiz, Digitalisierung, mehr Personal, Pakt für den Rechtsstaat gesprochen wurde. Das hat natürlich alles herzlich wenig mit dem Bundeshaushalt jetzt zu tun, der da besprochen wird. Denn die meisten Kosten für die Justiz tragen ja eben die Länder. Die finanzieren die meisten Gerichte und Staatsanwaltschaften im Land. Und ja, der Bundeshaushalt deckt nur eben die Bundesgerichtige und eine wenige weitere Aufgaben ab. Also das hat damit recht wenig zu tun. Werfen wir vielleicht trotzdem mal einen Blick auf die wesentlichen Positionen der Form halber. Ein wichtiger Punkt sind ja immer die Personalausgaben. Da haben wir für 2026 rund 687 Millionen Euro eingeplant. Das ist sogar etwa eine Million weniger als im Vorjahr. Dafür steigen die Verwaltungsausgaben wiederum um 15 Millionen. Wie jedes Jahr kann man vielleicht bemerken, dass das Ministerium einen Großteil seiner Ausgaben über eigene Einnahmen deckt, was ja auch sehr löblich ist, ne? Verdienstvoll hier das Deutsche Patent- und Markenamt das ganze 507 Millionen Euro zusammengescheffelt hat oder zusammenscheffeln soll. Dann gibt's ja auch noch so einen Bereich mit Zuschüssen und Zuweisungen. Da gibt's 15 Millionen weniger als im vergangenen Jahr. Zugleich werden dann ein paar Förderungen gestärkt wiederum, beispielsweise für das Anne-Frank-Zentrum oder auch, das fand ich auch nett, das Einheitliche Patentgericht in Paris, dessen Beitrag sich beinahe verdoppelt. Interessant.
Wenn du es sagst, die Etats der einzelnen Bundesgerichte sind aber weitgehend stabil geblieben, oder?
Ja, genau. Also da hat sich relativ wenig verändert. Der BGH erhält jetzt etwas mehr Mittel, vor allem weil da wohl Miet- und Pachtausgaben gestiegen sind. Das Gleiche gilt auch für den Generalbundesanwalt. Ansonsten bei den nachgeordneten Behörden sinkt der Etat des BFJ, also des Bundesamt für Justiz, deutlich. Und das ist jetzt vielleicht für die interessant, die sich immer gefragt haben, was macht dieses Bundesamt für Justiz eigentlich? Da findet man jetzt auch die Antwort drauf, nämlich im Etat 2025 waren noch finanzielle Hilfen für Betroffene der Amokfahrt aus dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 eingeplant. Also solche Entschädigungs- oder Hilfszahlungen zum Beispiel laufen unter anderem darüber. Das waren damals noch 25 Millionen Euro, die jetzt eben nicht mehr im Haushalt sind. Wichtig auch noch zu erwähnen, dass der Haushaltsentwurf, der jetzt vorliegt, wohl noch nicht die neuen Ressortzuschnitte abbildet. Ja. Also der Verbraucherschutz ist ja wieder ins frühere BMJ, jetzt wieder zum BMJV zurückgewandert. Das fehlt also noch, dieser Bereich.
Wir sprachen ja eben schon kurz darüber. Der Bund wollte doch auch die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Länder mit einem neuen Pakt für den Rechtsstaat besser ausstatten. Justizministerin Hubig hat den Ländern fast eine 500 Millionen Euro für mehr Personal und Digitalisierung zugesagt, wenn ich das richtig notiere. Was ist denn nun damit?
Genau, ja, das habe ich mich dann auch in dem Zusammenhang mal wieder gefragt. Die Antwort ist kurz und knapp, so schnell wird da wohl erstmal nichts fließen. Ich habe dann vergangene Woche beim BMJV mal eine andere Anfrage gestellt und die haben mir auch netterweise dann geantwortet. Im Bundeshaushalt sind noch keine spezifischen Mittel für den neuen Pakt für den Rechtsstaat vorgesehen, schreibt das BMJV. Ab 2027 soll für die Digitalsäule, also sozusagen für die Digitalisierung der Gerichte etc., aus dem Sondervermögen Infrastruktur Mittel zur Verfügung gestellt werden, also das berühmte Märzsche Sondervermögen. Zu diesem Zweck wird dann jetzt im Bundeshaushalt 2026, der eben heute besprochen wird, nach dem Regierungsentwurf eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zumindest veranschlagt. Die Mittel für die personelle Stärkung der Justiz, die sollen wiederum, schreibt das BMJV, über eine Anpassung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung nach dem Finanzausgleichsgesetz erfolgen. Also wer vielleicht durch das Sozialrecht noch nicht ausreichend vorgeschädigt war, hat hoffentlich jetzt endgültig Kopfschmerzen bekommen. So, dann werfen wir zum Schluss mal noch einen kleinen Blick in die Zukunft oder zumindest eine Idee von der Zukunft des juristischen Prüfens. Denn am Mittwoch ist auf dem Verfassungsblog ein offener Brief erschienen, Juristisches Prüfen 2030, also 2030, verfasst von einer Gruppe renommierter Juristinnen und Juristen, darunter mehrheitlich Juraprofessoren wie Martin Fries, aber auch Susanne Hähnchen, Thomas Wischmeier. Und dieser Text stellt so drei Thesen im Wesentlichen auf, wie juristische Prüfungen vor allem im Zeitalter von KI denn eigentlich aussehen könnten.
Der Brief ist aber jetzt kein fertiges Konzept, sondern eher so eine Art Impuls oder sowas, ne?
Genau, also die deklinieren das jetzt nicht alles durch, wie das auszusehen hat, sondern die wollen eigentlich so einen Anstoß geben für die Diskussion überhaupt mal, dass man mal ins Gespräch kommt, wie das denn alles vonstatten gehen kann. Und diese drei Thesen sind unterschiedlich interessant, würde ich sagen. Die erste ist nicht sonderlich überraschend. Also die aktuellen Prüfungsformate sind nicht mehr zeitgemäß, schreiben sie. Da reden wir ja schon lange drüber. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich neu für die meisten. Es wird eben kaum noch händisch gearbeitet in der Praxis. Also warum sollten Studierende immer noch mit Klausuren, Stift und Papier schreiben, wie es noch an vielen Orten passiert? Die zweite These, die sie aufstellen, die ist da schon ein bisschen spannender. Und da geht es um juristische Hausarbeiten. Da hat man ja eigentlich jetzt gedacht, mit KI ist das Prüfungsformat im Grunde tot. Viele Unis schaffen die ja wohl auch teilweise ab oder denken zumindest darüber nach, sie abzuschaffen, weil der Eigenanteil des Prüflings oder durch KI ja einfach schwer zu bewerten ist mittlerweile, wenn man sich alles mit ChatGPT schreiben lassen kann. Aber statt sie zu streichen, sagen die Unterzeichner dieses Briefs, müsse man neue Formate entwickeln, die den Umgang mit so digitalen Tools und die kritische Reflexion auch von den KI-Ergebnissen prüfen. Also die Idee ist so, KI darf zwar genutzt werden, aber die Studierenden müssen dann zeigen, dass sie die Ergebnisse verstehen, bewerten und auch korrekt zitieren können.
Also müssen die Studierenden demnächst selbst prüfen, nämlich die KI, Quellen verifizieren, Plagiat erkennen und die wissenschaftliche Praxis einhalten, auch wenn die KI mal Unsinn produziert hat?
Genau. Daran soll dann ein bisschen verstärkt die Leistung liegen. Und natürlich will man dann auch den, da horchen wahrscheinlich die Studierenden der Zukunft, die jetzigen werden hoffentlich 2030 nicht mehr eingeschrieben sein, hören vielleicht auf, denn man will auch den Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung ein bisschen anziehen und das Ganze durch, Zitat, anspruchsvolle mündliche Prüfungen ergänzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur noch bequem da sitzt und sich mal schaut, was ChatGPT ausgespuckt hat und vielleicht mal eine Fußnote prüft, sondern das Ganze wird dann wohl auch inhaltlich ein bisschen anspruchsvoller. Anders ist es einfach dann, glaube ich, nicht mehr vergleichbar mit den heutigen Prüfungsleistungen. Und so, zumindest die Idee, lässt sich dann eben prüfen, ob jemand wirklich verstanden habe, was er oder sie da irgendwie zu Papier gebracht hat in digitaler Form oder ob es einfach nur ein gut formulierter Prompt war.
Und was ist mit Klausuren? Die wird man bis dahin ja vermutlich überall am Computer schreiben dürfen.
Genau, das darf man immerhin. Staatsexamen, das ist ja jetzt schon in den meisten Bundesländern, ja, soweit ich weiß, der Fall. Interessant finde ich, dass die Autoren sowohl Klausuren mit als auch gänzlich ohne Hilfsmittel wollen. Also die haben da so drei Typen vorgeschlagen, wie Klausuren in Zukunft aussehen können. Einmal, das fand ich jetzt echt mit meinem unbedarften Geist etwas erstaunlich, konventionelle Klausuren, also ganz ohne digitale Hilfsmittel, zur Prüfung von Grundwissen schreiben sie. Also um dann wirklich so die juristischen Basics abzuklappern, die mir wahrscheinlich ein guter KI-Chatbot auch ausspucken könnte, pfannenfertig. Das aber soll man trotzdem weiterhin können, damit man selber nicht komplett verblödet wahrscheinlich. Dann soll es Hybrid-Klausuren geben, mit Zugriff eben auf ausgewählte Datenbanken, so ein bisschen ähnlich wie im zweiten Staatsexamen, das wohl auch angedacht ist, also mit, oder jetzt auch schon stattfindet, mit immer Papierkommentaren, ja, ne, dass du halt dann eben so da eine amtliche Sammlung hast. Und dann soll es KI-Klausuren geben, also mit vollem Zugriff auf diese Large Language Models und andere Tools. Und da geht es dann eben um die Bearbeitung komplexer juristischer Probleme, die jetzt vielleicht nicht der Standard-Chatbot sofort dir ausspuckt und die man ungeprüft übernehmen kann. Auch hier gilt aber, je mehr Hilfsmittel erlaubt sind, desto höher muss auch das Niveau der Aufgaben sein, damit das irgendwie ein angemessenes Prüfungslevel bleibt.
Ja, und vor allen Dingen, desto schwieriger wird doch auch die Prüfung sein, ne? Also wenn man eine Monsterklausur mit LLMs löst oder so einen Fall löst, dann muss das ja alles auch noch irgendwie nachvollzogen werden. Und wie du sagst, die Abschichtung von KI-Leistung und studentischer Leistung, die ist dann sicherlich nicht so einfach. Na, ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis sich Unis dahin bewegt haben. Und vor allen Dingen, bis das dann eben auch prüfungsrechtlich alles umgesetzt wird. Aber naja, wir haben erstmal einen Debattenanstoß. Könnt ihr euch durchlesen beim Verfassungsblog. Link findet ihr in den Shownotes. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Geschichte aus der Rubrik Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Above the Law berichtet, dass Kamala Harris CEOs zur Rede gestellt habe, die vor der Trump-Administration auf die Knie gegangen sind und nicht die Demokratie verteidigen, wie Harris das gerne hätte. Und jetzt schreibt Catherine Rubino, Autorin des Textes bei Above the Law, nicht ganz zu Unrecht, weiß Kamala eigentlich, was ihr Mann beruflich macht? Doug Emhoff nämlich ist Partner bei Willkie Farr. Und das ist eine Kanzlei, die sich ihrerseits vor Trump auf die Knie begeben hat und Pro-Bono-Beratungen versprochen hat, um einer Executive Order zu entgehen.
Ja, wir erinnern uns noch an diese ganzen Geschichten, wo Trump da die Executive Orders gegen die Kanzleien erlassen hat, die vermeintlich irgendwie die falschen Mandanten hatten oder was auch immer, um sich da eigentlich mehr oder weniger billige juristische Arbeitskraft zu erkaufen dann, ne?
Genau, und wir erinnern uns auch daran, dass es Anwälte und Anwältinnen gab, die dort einfach dann hingeschmissen haben und gesagt haben, nicht mit mir. Mhm. Und Emhoff, also Harris Mann, habe zwar den Wilkie's Deal mit Trump kritisiert, er arbeite aber immer noch dort, während andere eben gekündigt haben. Und deswegen, Max, wie siehst du denn das? Ist das jetzt legitime Kritik an Kamala oder muss hier gelten, wohin die Liebe fällt?
Ja, das ist so, das Private wird politisch, habe ich eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt. Ne? Also da kann man natürlich sich, da streiten sich ja schon Generationen von Philosophen drüber. Ja, mein Gott, also ich glaube, ich wäre da eher bei, wohin die Liebe fällt, beziehungsweise ich bin immer sehr dafür, das Privatleben von Politikern nicht zu sehr zu politisieren. Wenn sie es jetzt selber gemacht hätte, würde ich es vielleicht anders sehen. Allerdings hat sie sich ja da an Entscheidungsträger gewandt und nicht an deren Ehefrauen, wenn man das jetzt mal hätte vergleichen müssen, oder deren Ehemänner. Also ich finde, dass es ein bisschen ein wohlfeiler Vorwurf ist. Sind meine 5 Cents dazu.
Okay. Das schreiben wir wütend in die Kommentare bei Above the Law. Ihr könnt uns auch wütende Kommentare schreiben in den Podcast-Apps, auf Social Media oder per Mail an gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Und bis dahin bleibt mir der Satz zu sagen, bleibt uns gewogen.
Ciao.